einfach nur zu schreiben, ja, hey, danke für deine Nachricht, freut mich voll. So, liebe Grüße, einfach sowas antworten auf du Hurensohn, ja, irgendwie nimmt da manchmal so ein bisschen die Dynamik raus. Aber es ist auch, wie gesagt, es gibt Phasen, gerade YouTube ist unter Clips das Schlimmste, aber YouTube mache ich einfach nicht mehr und bei Insta hält sich in Grenzen, bei Twitter auch. Und solange man dann nicht irgendwie seinen Namen googelt, dann passt alles schon.
Herzlich willkommen zur 6. Folge des Hold Your Horses Podcasts. Heute zu Gast bei uns der liebe Mario Rika und natürlich Gary als Co-Host. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wie war die Woche bisher?
Gary, wie war sie bei dir?
Ja, sehr voll, stressig, ein bisschen für Klausuren gelernt, aber ja, eigentlich doch ganz okay. Und bei dir?
Auch voll, definitiv auch voll. Bin gerade ein bisschen müde, aber lasse mich mitreißen von der energetischen Moderationsweise von Leander.
Ich hoffe, dass sie gut ist. Mario, wir machen das bei uns ja grundsätzlich so, immer so quasi eine kleine Fragerunde. Deswegen beginnen wir einfach mal. Wie würdest du deinen Beruf eigentlich einem Kleinkind erklären? Kurz und knapp.
Ich rede, wenn Fußballspieler spielen und versuche dir zu erklären, was passiert und im besten Fall das noch unterhaltsam zu gestalten.
Auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich hoffe, das klappt immer so. Du hast es jetzt ja gerade angesprochen, Fußball. Was war denn so in deiner gesamten Karriere bisher dein größtes Learning?
Wenn ich es ganz aktuell nehme, Social Media zwischendurch ausmachen und einen Fick drauf geben, was andere Leute sagen.
Wichtig, wichtig. Gut, das auch zu hören, gerade wo alles sich immer so um Social Media dreht. Last but not least, was möchtest du unbedingt einmal in deinem Leben gemacht haben? Ob mit dem Beruf zum Beruf bezogen oder irgendwas Privates oder Sonstiges?
Ruhe und Zufriedenheit finden.
Sehr gute Aussage, sehr passend. Cool, dann haben wir das zumindest schon mal in Anführungsstrichen abgehakt. Du hast es ja angesprochen, du sprichst über 22 Personen, die einem Ball hinterherlaufen. Wie sieht denn so ein Tagesablauf von einem Sportmoderator, Sportkommentator aus? Gibt es da einen typischen, den man hat? Also so irgendwie ins Stadion gehen und moderieren oder was fällt noch an?
Wenn man es jetzt drauf runterbricht, an den Tagen, wo ich ein Spiel kommentiere oder in den Tagen davor, dann ist es so, dass man am Tag davor erstmal viel Grundlagen schafft, die einzelnen Spieler durchgeht, so Hard Facts sich ranschafft, wer ist der Schiri, Stadion, Trainer, wer ist verletzt, wer ist gesperrt, geht dann auch mal ein halber Tag drauf, dann beginnt man irgendwie ein bisschen in die Tiefe zu gehen, schaut sich an, wie haben die Mannschaften gespielt, schaut sich vielleicht nochmal die letzten Partien von denen an, in der Zusammenfassung oder die Spiele. Im besten Fall hat man dann eventuell bei einem Bundesligaspiel noch einen Verein, wo der Trainer bereit ist, im Vorfeld mit dir zu telefonieren. Dann besprichst du mit dem teils auch so Sachen, die du dann nicht sagst, aber die dir so ein bisschen Wissen, Background technisch geben. Und am Spieltag selbst wiederholst du teils viele Dinge, versuchst viel zu lesen, damit du irgendwann ein Gefühl bekommst, ja, jetzt weiß ich fast alles, aber immer mit diesem kleinen Funken, ja, ich könnte noch ein bisschen mehr wissen, den Antrieb, glaube ich, braucht, aber so, dass du dann eine Stunde vorm Spiel weißt, jetzt kann mir keiner was, ich weiß mehr als alle anderen zu dem Spiel, und dann legst du dir die Aufstellung hin, machst den Soundcheck und dann geht's los. Ansonsten in der Woche habe ich auch aber so ganz alltägliche, banale Tage irgendwie, wo ich dann, ich arbeite noch als Redakteur, wo es einfach in Planung, Orga, Gespräche, viel telefonieren, socializen, nicht so viel auf Twitter gucken am besten, nachdem man ein Spiel kommentiert hat oder Interviews gegeben hat. Und dann, es ist sehr variabel, nicht stetig, nicht 9-to-5 und teils eben auch viel am Wochenende, klar. Aber da findet halt eben der Sport statt.
Ja, natürlich auch sehr stressig, vermute ich mal. Wie ist es aber eigentlich mit der Vorbereitung? Also du hast ja einen strukturierten Alltag. Wenn du jetzt zum Beispiel aufstehst, hast du dann irgendwie so Rituale, wo du dich dann vorbereitest und sagst, okay, das und das muss ich jetzt recherchieren, bevor ich heute irgendwie kommentiere? Oder wie läuft das da genau ab, also dieser Vorbereitung allgemein?
Ja, Rituale habe ich mir gerade versucht anzugewöhnen. Erstmal irgendwie ein paar Liegestützen und Sohn mit dem Fahrrad in den Kindergarten fahren. Das sind gute Rituale, die so körperlich sind und einen so ein bisschen normal ins Leben bringen. Und dann ist es teils ganz unterschiedlich. Man hat halt Spiele, wo man die Mannschaften eh gut kennt, wo man dann vielleicht eher sich irgendwie anliest, was ist gerade tagesaktuell der Fall. Und dann hast du vielleicht auch mal Spiele, wo du das Team noch kein einziges Mal so richtig gesehen hast, wo du wirklich erstmal anfängst, dir alle Namen durchzulesen. Wo kommt er her? Welche Neuzugänge gibt's? Schreibst dir so ganz grundlegende Basics auf, um wirklich da irgendwie ein bisschen ins Thema reinzukommen. Und ab und an verliert man sich dann in irgendwelchen Rabbit Holes. Ich hatte jetzt irgendwie zum Beispiel, habe ich ein Pokalspiel kommentiert mit Sampdoria, da ist jetzt gerade Andrea Pirlo neuer Trainer und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass der mal ein halbes Jahr mit dem Trainer von der gegnerischen Mannschaft zusammengespielt hat und dann habe ich irgendwie die Aufstellung auf einmal von 2001 vor mir gehabt und habe irgendwie eine Stunde Arbeit verschenkt für insgesamt, glaube ich, als ich das dann in der Sendung erzählt habe, waren das 15 Sekunden, aber ich habe irgendwie eine Stunde mich da irgendwie drin verloren, aber hatte voll Bock dran. Also das sind dann, glaube ich, so die Sachen, die du, ich weiß nicht, ob du sie machen musst, aber solange du solche Sachen hast, glaube ich, wirst du immer Spaß bei den Dingen haben, dass du irgendwie neugierig bist.
Unterscheiden sich ja, Rituale, Vorbereitungen auch je nach Sportart? Also klar, irgendwie so Fakten, die man immer wieder raussucht und wer sind so Starspieler und so. Du machst ja auch unter anderem Football oder generell auch andere Sportarten. Unterscheidet sich das irgendwie? Gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten oder ist das teilweise vielleicht auch komplett was anderes, weil im Zweifel ja auch Football zu einer anderen Uhrzeit moderiert wird, weil das ja einfach nach amerikanischer Zeit quasi ist, als Fußball. Und da ist es ja vielleicht auch, dass du sagst, okay, eigentlich ist mein Schlafrhythmus, dass ich um 10 im Bett bin. Das ist damit ja meistens hinfällig eher. Unterscheidet sich das auch in Vorbereitung oder auch generell dann von der Moderation?
Habe ich letztens ein bisschen zu viel verraten. Ne? Ja, ich hatte mein letztens mein erstes Nacht-NFL-Spiel. Da war ich in meinem normalen Rhythmus und war irgendwie Donnerstag morgens um 6 wach und habe es aber nicht geschafft, bis zum Spiel zu schlafen. Das hat irgendwie um 2 angefangen. Und als das Spiel irgendwie fertig war, war ich insgesamt, glaube ich, 24 Stunden wach. Also da muss ich, glaube ich, irgendwie noch eine Lösung finden, wie das besser geht, weil sonst macht sich das kaputt. Da hatte ich 2 Tage Jetlag so gefühlt. In der Vorbereitung an sich inhaltlich, so die Basics würde ich sagen, sind ähnlich. Also du guckst dir natürlich alle Spieler an. Das war jetzt ein Preseason-Spiel, da sind natürlich auch irgendwie Trash-Spieler dabei, ne? Also da bereitest du dich auch Spieler vor, die du sonst in der Saison nie wiedersehen wirst. Aber so die grundlegenden Sachen, Namen, Rücknummer, Geburtsdatum, wo du mal nachguckst, hat vielleicht heute einer Geburtstag, hat er schon mal beim anderen Team gespielt. Das kann man vergleichen, aber ansonsten muss man ja schon auf andere Dinge achten. Andere Positionen sind wichtiger. Es gibt viel mehr Playmaker beim Football. Ist personalisierter, würde ich mal sagen, als bei vielen Fußballspielen, wo es vielleicht dann nicht den einen Topstar gibt, der dann das Spiel entscheidet.
Verstehe. Und es ist ja häufig so, dass es zwei Arten von Kommentierung gibt. Also sowohl einmal sagen die Live-Kommentierung als auch irgendwie so diese Reflection. Gibt es da auch Unterschiede? Also oder ist es ähnlich? Also weil ich würde mal sagen, wahrscheinlich bei der Live-Kommentierung hat man mehr Druck, muss sich vielleicht auch mehr vorbereiten und bekommt weniger vorgegeben. Wie ist es da?
Also meistens, wenn ich zum Beispiel so Highlights im Nachhinein vertone, ist das dann eh das Spiel, das ich davor live kommentiert habe. Das macht man danach einfach nochmal so weg. Ab und an mache ich auch Bundesligaspiele in Highlights, da guckt man das Spiel und vertont dann danach irgendwie einen 10-minütigen Clip, aber meist bei uns dann auch live on air. Also zwar das Spiel ist schon passiert, aber trotzdem bin ich live auf Sendung. Also muss da auch irgendwie mit dem Druck umgehen, dass das gesagte Wort nicht zurücknehmbar ist. Ich für mich persönlich kann insgesamt trotzdem ehrlicherweise mit dem Live-Ding besser leben, weil es mir die Möglichkeit gibt, authentischer zu sein. Bei den anderen Sachen denke ich vielleicht eine Sekunde länger drüber nach. Beim Live, im besten Fall denkst du trotzdem irgendwann zwischendurch ein bisschen nach, so, ne? Das sollte jeder machen, aber es ist schon irgendwie kommt mehr aus dem Bauch heraus und gibt dann das wieder, was ich denke und wie ich das fühle. Und ich glaube, da habe ich einen ganz guten Zugang zu und da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten.
Gary hat ja gerade so Druck und so angesprochen. Gibt es irgendeinen Moment oder irgend so einen Fuck-up, wo du dir so denkst, so scheiße, komplett unnötig, dass das jetzt so passiert ist irgendwie, oder wo du dir so denkst, oh Gott, wie kann ich nur, sonst in 100 anderen Fällen weiß ich es immer. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, irgendwie an den musst du manchmal oder an den kann man zurückdenken, da lief einfach mal so irgendwie in der Sekunde, in der Minute gar nichts zusammen?
Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also hast du da irgendwie so bestimmte Strategien, Techniken, um so gut zu reflektieren und irgendwie Learnings daraus zu ziehen?
Also Self-Reflection is key.
Ja, voll. Ja, ich überlege gerade auch, spannende, sehr gute Frage. Schwierig auf jeden Fall. Also so einen direkten Moment in der Live-Übertragung habe ich jetzt keinen speziellen, aber es gibt die immer wieder, dass du mal den Spielernamen falsch sagst, dass du, was mich besonders ärgert ist, weil ich selber Schiri war, wenn ich zum Beispiel irgendwas calle und sagt, das ist aus meiner Sicht ein Foul und dann kommt die Zeitlupe und ich werde widerlegt. Das ärgert mich dann einfach, weil ich dann einen anderen Anspruch an mich habe. Ich habe für mich entschieden, dass ich damit relativ offen umgehe. Also ich versuche, es gibt auch welche, die bleiben dann einfach ruhig. Wenn ich einen Spielernamen falsch sage, dann ist meine Herangehensweise, dass ich sofort, wenn ich es merke, sage, okay, pardon de moi, war der andere. So in der Vorbereitung habe ich ein, zwei Mal so Situationen gehabt, wo ich im Nachhinein mit mir gehadert habe, wo ich gesagt habe, da irgendwie hättest du irgendwie eine Stunde früh ins Bett gehen können oder eine Stunde früher anreisen oder dich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, aber das sind dann Learnings, wo ich sage, das machst du das andere Mal besser, weil Gary das gefragt hat. Und bei den Sachen, wenn du im Spiel was falsch machst, da sehe ich es ähnlich wie wenn ich gekickt habe oder wenn ich Schiri war. Klar ist es leicht gesagt, aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, du darfst nicht über die Situation, die du gerade eben falsch gemacht hast, nachdenken, sonst beeinflusst es deine Leistungsfähigkeit für die nächste Situation. Also du musst es tatsächlich einfach mal abhaken. Und ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass du eventuell einen Fehler bei dir selber erkennst, den der Zuschauer noch gar nicht gecheckt hat.
Safe auf jeden Fall. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, mit dem, wenn du zu lange dann drüber nachdenkst, dann beeinflusst es stark deine Leistung, kann ich auf jeden Fall auch so aus dem Football bestätigen. Wenn du hast immer mal ein Fuck-up drin, wenn du dann aber drüber nachdenkst und dich da auch reinfrisst, ja, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube,
Ja,
dann
genau, du hast vielleicht irgendeinen Drop und dann denkst du über den Drop nach, aber anstatt dran zu denken, wie du den nächsten Ball fängst.
so ist das, aber vielleicht noch eine Ergänzung. Also du hast ja, wie gesagt, gesagt, okay, es ist super wichtig, jetzt reflektiert an bestimmte Dinge ranzugehen, an Fehler und immer so Learnings daraus zu ziehen. Was ist denn allgemein noch wichtig in dem Beruf eines Sportkommentators? Also gibt es irgendwie bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften, die deiner Meinung nach wirklich wichtig sind, um wirklich gut zu performen?
Ich glaube, du musst schon eine gewisse Überzeugungskraft mitbringen, dass du in der Lage bist, den Leuten zu vermitteln oder zumindest immer so zu wirken, als wüsstest du Bescheid. Durchsetzungsstärke, eine gewisse Resilienz, was so Widerstände angeht, im beruflichen Umfeld allgemein, aber ich glaube, das kann man für ganz viele andere Branchen auch sagen. Man muss bei dem Beruf, finde ich, extrem leidenschaftlich für das sein, was man tut. Ist bei anderen wahrscheinlich auch so. Du bist immer besser, wenn dir was richtig, richtig Spaß macht. Und ja, und du musst auch, also, wie sage ich das am besten? Ich finde, man darf sich zwar nicht zu wichtig nehmen, aber man muss sich schon die ganze Zeit darüber im Klaren sein, dass man dann irgendwo stattfindet und dafür gemacht sein, also ohne irgendwie, es muss nicht, glaube ich, jeder komplett extrovertiert sein, ich kenne auch ganz viele irgendwie eher zurückhaltende KollegInnen, aber in dem Moment, wo du sozusagen dann deinen Job machst, musst du schon irgendwie etwas nach außen hin tragen können, was dann Leute mitreißt.
Safe, absolut. Du hast eben direkt angesprochen, was war's? Genau, in Anführungsstrichen Vorurteil, dass die Leute quasi immer Ahnung haben müssen, ob es dann so ist oder nicht. Wir haben meistens bei uns irgendwie den Folgen, kommst dann, wir reden und reden und am Ende kommen dann die Vorurteile nochmal zur Thematik. Aber weil du es jetzt eh gerade angesprochen hast und es sehr gut passt, wie ist denn das? Ist das eigentlich so, dass teilweise Leute ja, nicht so viel Bescheid wissen über das eine Thema, über die eine Mannschaft, als vielleicht über eine andere Mannschaft. Und dann merkt man das auch so gewissermaßen in der Moderation, beim Kommentieren, als Zuhörer. Oder ist das so, dass du dich da gleichermaßen irgendwie auf alles vorbereitest? Weil ich denke schon, dass im Zweifel jeder irgendwie so seine Favoriten hat, über die er im Zweifel auch mehr weiß als über andere. Aber das Vorurteil, dass quasi einige weniger manchmal Bescheid wissen über einige Themenmannschaften, ist wahrscheinlich nicht ganz abwegig.
Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, also Punkt 1, würde niemanden, der den Job macht und an der Stelle ist, so dass du ihn wahrnimmst in der Öffentlichkeit und der an dem Platz sitzt, der sein Spiel kommentiert, dass du das anschauen kannst. Jede Frau, jeder Mann, der das macht, wird schon genug Kompetenz haben, dass er da zu Recht an der Stelle sitzt. Gerade beim Fußball ist es natürlich so, dass ganz viele Leute den Fußball leben und deswegen auch denken, also hier Verweis Stammtisch, dass sie da mehr Ahnung von haben. Also ich glaube, das ist ein großer Faktor in jedem Fall. Alle Menschen können reden, deswegen denken sie, sie könnten das auch so gut reden, aber unterschätzen halt das, dass du in dem Moment einfach on point deine Gedanken auf den Punkt bringen musst. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich Tage, Momente, und da würde ich jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich sage, ich bereite mich auf jedes Spiel gleich vor. Also wenn ich ein Freundschaftsspiel mittags um 12.30 Uhr in Los Angeles in der Vorbereitung kommentiere, wo es für beide Mannschaften um nichts geht, werde ich sicherlich auch genügend Zeit investieren, dass ich mich gut vorbereitet fühle, aber nicht vielleicht zwei Arbeitstage wie vor einem Bundesligaspiel, das fünfmal so viele Leute sehen und das tatsächlich auch Relevanz hat. Also alles andere wäre ja irgendwie geflunkerter. Das gibt es bei Fußballern auch, dass die in der ersten Pokalrunde gegen den Fünftligisten sagen, nein, natürlich nehmen wir die ernst, aber doch mal ehrlich, da gehen natürlich irgendwie sehr schnappig, geht er auch hin und sagt, dem schiebe ich jetzt irgendwie drei Pannas und mach fünf Tore. So, alles andere wäre doch gelogen. Und natürlich gibt es auch dabei allen, die in dem Job sind, gute und schlechte Tage. Und im Zweifel weiß natürlich ein Dude oder ein Mädel, das irgendwie seit 30 Jahren Fan von Verein XY ist, weiß vielleicht mehr als der Kommentator, der sich jetzt irgendwie nur drei Tage drauf vorbereitet hat, aber der oder die macht es nicht absichtlich oder hat keine Ahnung. Also davon würde ich Abstand nehmen, aber sicherlich gibt es natürlich Momente, wo da auch Menschen, inklusive mir, Fehler machen oder vielleicht mal nicht Bescheid wissen über irgendwas. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man, bevor man irgendwas erzählt, worüber man nicht Bescheid weiß, dann hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, die Fresse zu halten, weil da läuft ja trotzdem, da rollt ja trotzdem der Ball und das sehen ja alle. Und ich bin auch großer Fan, dass man irgendwann mal zwischendurch 30 Sekunden die Stille ertragen kann. Vielleicht nicht in einem Podcast, aber in einem Fußballspiel, wo irgendwie der Ball hin und her läuft, kann ich auch mal still sein, anstatt irgendwie nochmal die Geschichte zu erzählen, dass der Torwart beim Friseur war.
Ja, nee, 100%. Ich denke, allgemein ist es auch relativ schwierig, es irgendwie jedem recht zu machen. Also da sitzen ja relativ viele Leute, die unterschiedliche Vorlieben haben. Und da muss man halt, ich weiß nicht, also vielleicht sagst du auch, dass man trotzdem sich selber und seinem Sprachstil und so weiter treu bleiben muss. Aber ich würde mal vermuten, dass man irgendwie versuchen sollte, jedem gerecht zu werden. Also stimmt das? Sollte man irgendwie so versuchen, neutral zu sein? Oder sollte man trotzdem, wie gesagt, der Meinung von sich immer selber treu bleiben und versuchen auch manchmal so seine eigene Meinung reinfließen zu lassen? Also ist eher sozusagen dieses Neutrale wichtiger im Kommentar, also im Kommentarstil, oder ja, dieses
um dem
Team gerecht zu werden?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, sportlich sollte man auf jeden Fall neutral sein. Andererseits, und es steckt ja im Wort Kommentar, dass man kommentiert, das ist selbstverständlich eine Position, in der man auch seine Meinung äußern soll, muss, darf. Ich bin derjenige, dass wenn es gibt einen Foul und der Schiri pfeift es, bin ich derjenige, der das bewertet. Und ich kann es nicht leiden, wenn jemand sagt, ja, das kann man wohl pfeifen. Nein, ich bin in der Position, dass ich sagen muss, ob ich das jetzt richtig finde oder falsch. Und das beurteile ich und ich kann natürlich daneben liegen, aber mein Job ist es, das in dem Moment zu beurteilen, als Kommentator, ohne da eine persönliche Präferenz reinzubekommen. Aber ich muss es trotzdem klar benennen, was passiert. Genau, ich finde nicht, dass du für einen Verein in irgendeine Richtung gehen solltest. Und weil du noch gefragt hast, ob man es wollen sollte, dass man es jedem recht macht, ist schwierig, glaube ich, ist unmöglich. Deswegen würde ich erst gar nicht damit anfangen. Ein ganz großer Sportjournalist damals, Sportstudio, Harry Valerian, hat mal gesagt, wenn du als Kommentator 50% der Zusehenden auf deine Seite bekommst, dann ist das das Maximum. Mehr wirst du nicht hinbekommen, weil es ist super subjektiv. Das Spiel geht los, jemand hört meine Stimme gefällt dir nicht, hab schon verloren. Ist auch in Ordnung so. Passt auch, passiert mir auch. Sozusagen kann ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Aber und bei den anderen Sachen, wie gesagt, der Fan guckt seinem Verein zu, der Verein spielt schlecht. Ich sage, dass der schlecht spielt, weil ich da sitze und das sagen muss, dass er schlecht spielt. Aber dem Fan passt es, der ist natürlich angepisst. Und dann ist irgendwie die, inzwischen dank Social Media natürlich irgendwie die Schwelle, auf dem Sofa zu sitzen, das Handy in die Hand zu nehmen und mir irgendwie Arschloch in die DMs zu schreiben, dann relativ niedrig. Und dann passiert sowas, aber dass ich da dann irgendwie versuche, damit das nicht passiert, mich selbst zu verbiegen, würde ich nie auf die Idee kommen, weil jeder Kommentator, glaube ich, und Kommentatorin, die es dann irgendwann geschafft haben, gucken sich zwar was von anderen ab, aber sind dann auch nur deswegen erfolgreich, weil sie irgendwann so ein bisschen ihren eigenen Stil gefunden haben und authentisch sind. Ist auch hier beim Podcast, beim Gespräch auch, wenn du es so redest und ich nehme dir das nicht ab, so, aber wir reden halt so normal wie normale Leute und du solltest halt irgendwie so rüberkommen, dass dir jemand glaubt, dass du meinst, was du sagst.
Wir sind da bei einem sehr, sehr spannenden Thema. Du hast vorhin auch schon einmal Stammtisch, Kneipe und so mäßig angesprochen. Beispiel, es ist WM. Wir haben eh dann ungefähr, sagen wir mal, 60 Millionen auf jeden Fall, 60 Millionen Schiedsrichter, Trainer etc. auf der Couch sitzen. Jeder weiß es besser und so weiter. Du hast eben gesagt, wenn die Leute dann in die DM schreiben, Arschloch und wie du kommentierst, Scheiße und keine Ahnung was. Wie geht man mit Kritik um, Hate um? Kann man damit locker umgehen, wenn man weiß, okay, irgendwie, da sind teilweise ja eh auch irgendwelche Fake-Accounts, die dich da jetzt einfach, weiß nicht, beleidigen. Nimm einen das trotzdem vielleicht persönlich mit? Und ja, genau, also wie gehst du im Zweifel, du als Person, damit um? Und gibt es vielleicht auch sogar irgendwie, das ist jetzt eine zweite Frage noch dabei, gibt es vielleicht auch sogar irgendwie so eine Art Anlaufstelle für Kommentatoren, vielleicht gibt es das ja auch im Sport für Schiedsrichter beim DFB dann irgendwie, wo man sich quasi schon melden kann, wenn man sagt irgendwie, okay, das ist jetzt dermaßen heftig, irgendwie teilweise schon Rassismus und sowas, wo du dann quasi dir so Hilfe holen kannst.
Wüsste ich es nicht. Ehrlicherweise, wenn das, glaube ich, passieren würde, wenn es zu weit unter die Gürtellinie oder rassistisch wird, glaube ich, würde ich es einfach privat anzeigen. Lustigerweise ist mir jetzt Rassismus vorgeworfen worden, aufgrund des Interviews, das fand ich noch sehr lustig. Das andere ist, also ja, es nimmt einen natürlich mit, weil man findet ja in dem, was man tut, auch als Person in der Öffentlichkeit statt und jede Kritik, die geäußert wird, betrifft einen ja selbst, weil sie halt natürlich irgendwie wie bei Schauspielern, wenn jemand sagt, es gefällt mir nicht, wie du aussiehst, wie du spielst, das geht immer gegen die Person, deine Stimme gefällt mir nicht. Aber das hat mich tatsächlich natürlich am Anfang, irgendwie vor 5 Jahren, noch mehr mitgenommen als jetzt mit bisschen mehr Reife und Lebenserfahrung und einer gewissen Spur Gelassenheit. Es ist ganz oft eine krasse Übersprungshandlung bei den Leuten. Das will ich denen zugute halten. Es gibt auch oft irgendwelche, die schreiben, ja, du Hurensohn, und dann schreibe ich zurück, ja, danke fürs konstruktive Feedback. Und dann kommt manchmal so 12 Stunden später eine Nachricht, ah, sorry, war nicht so gemeint. Und dann kann ich auch verzeihen. Und es gibt ganz, das ist aber tatsächlich sehr, sehr selten auch wirklich bestimmte Punkte, dass die sagen, das war falsch und das fand ich schlecht. Und das kann ich super gut annehmen. Nur zu viele Beschimpfungen auf einmal machen schon was mit dir, auch wenn du eigentlich selber weißt, das ist völlig dumm und der schreibt einfach nur bei YouTube drunter, der ist voll schlecht. Ja, warum denn? Sag doch mal, warum? Beim Bäcker kannst du sagen, du hast das Brötchen schlecht gebacken, aber sag doch mal, warum ich schlecht bin. Und trotzdem liest du es durch und es macht was mit dir. Die Lösung dagegen ist tatsächlich, es einfach nicht zu lesen. Oder dann konsequent, wenn jemand einfach irgendwie auch gar nicht konstruktiv einsteigen will ins Gespräch, blocken, nicht lesen, Handy auslassen nach dem Spiel. Habe ich früher gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr, wenn ich kommentiert habe, abends danach nicht mehr Insta aufmachen, am nächsten Tag vielleicht, weil dann kann man irgendwie lockerer damit umgehen, weil direkt nach dem Spiel ist man ja eigentlich, man ist ja sozusagen, man möchte ja auch Feedback bekommen. Und dann sucht man das irgendwo im Internet und findet nur Leute, die einem ohne Substanz was an den Kopf werfen, nur aus ihrer Laune heraus. Ja, da hier rein, da raus, funktioniert nicht, deswegen am besten erst gar nicht reinlassen.
Voll schlecht, Arschloch. Stimme schlecht.
Ja, ich denke,
Stimme.
Social Media ist es nochmal krasser geworden. Also ich weiß nicht, also Instagram und so weiter fördert ja natürlich diese Anonymität. Also kann ja jeder theoretisch das reinschreiben, was er oder sie möchte. Und letztendlich weiß keiner, wer das war. Also ich denke, das ist nochmal so ein Faktor, der das vielleicht nochmal pusht. Wie ist es allgemein so? Hast du da was gemerkt? Also über die Zeit, also ist es schlimmer geworden durch Social Media? deiner Meinung nach? Oder ist es
Vielleicht
gar
ja
nicht?
auch. Vielleicht ja auch, weil jetzt alles drin bleibt und jede Aussage wiederzufinden irgendwie ist.
Ja, kann ich schwer beantworten, weil als ich angefangen habe, war das schon da. Also ich kann jetzt nicht irgendwie, ich kann nicht die sagen, vor 20 Jahren, da hat man irgendwie Leserbriefe bekommen oder so, Post oder so. Da kann ich jetzt irgendwie schlecht den Vergleich anstreben. Ich muss insgesamt sagen, ehrlicherweise, wenn ich teils Sachen von Kollegen höre, geht es mir damit noch relativ gut. Also es hält sich wirklich auch in Grenzen. Und oft kann man das halt eben, wie gesagt, mit einer irgendwie einfach nur zu schreiben, ja, hey, danke für deine Nachricht, freut mich voll. So, liebe Grüße, einfach sowas antworten auf du Hurensohn, das ja, irgendwie nimmt da manchmal so ein bisschen die Dynamik raus. Aber es ist auch, wie gesagt, es gibt Phasen, gerade YouTube ist unter Clips das Schlimmste, aber YouTube mache ich einfach nicht mehr und bei Insta hält sich in Grenzen, bei Twitter auch. Und solange man dann nicht irgendwie seinen Namen googelt, dann passt alles schon.
Sehr geile Aussage.
Nee, ich kann auch vermuten, also vor allem durch TikTok ist es wahrscheinlich noch mal krasser geworden, weil bei TikTok ist es ja so, dann nehmen sich ja ganz viele irgendwie so Ausschnitte raus, posten das. Also auf Twitter, ja, Twitter auch noch mal extremer.
So aus dem
Vielleicht,
Zusammenhang gezogen ist, ne? Auch.
also dass viele wahrscheinlich einfach aus dem Kontext bestimmte Aussagen rausnehmen und danach das so darstellen, so würde das ganz schlecht sein. Also ich vermute mal, dass das vielleicht noch mal so ein Faktor ist, der das vielleicht, ja, nicht, also so ein bisschen schwieriger macht, ja, da gut zu performen. Also ich persönlich hätte viel Druck, sage ich ehrlich. Also ich hätte die ganze Zeit,
Ja.
irgendwer irgendwas raus und dann war es das, ja.
Ja, stimmt. TikTok habe ich gar nicht, da bin ich schon zu sehr Boomer für.
Ja, muss man mal schauen, vielleicht holst du es ja irgendwann. Also es kommen ja immer mehr Leute auf die Plattform. Ja, aber vielleicht noch eine Frage, also wo wir gerade beim Thema Social Media, so Digitalisierung sind und so weiter. Also ich frage immer diese eine Frage. Denkst du, Thema KI könnte deinen Job irgendwann ersetzen? Also, es gibt ja ChatGPT und langsam auch irgendwie so Bilder von irgendwelchen Leuten, die irgendwas nachsprechen. Denkst du, irgendwann könnte eine AI das Ganze nachsprechen, was du gerade machst?
Gary fragt nur nach deiner Einschätzung, weil er hat quasi gerade eine App rausgebracht, wo er genau dein Gesicht und so
Ich will
benommen
dich
hat, genommen
verkaufen.
hat.
Ich will
Und
verkaufen.
er will dich eigentlich nur verkaufen.
Ja, gerne, gerne, gerne. Lass uns da ins Geschäft kommen. Nee, Gary, ich bedanke mich für die Frage. Ich habe schon drauf gewartet, ehrlicherweise. Das ist aus meiner Perspektive natürlich schwer zu beantworten, ne? Also, da wäre ich jetzt zu sagen, so, nee, oder ja, also ich verdiene hier irgendwann sonst kein Geld mehr. Ich glaube, die Fortschritte da in dem Bereich sind mega krass. Ich finde das auch super erstaunlich und finde es super spannend, ohne da wirklich selbst großartig im Thema zu sein. Ich so, ich lese mit, ich sehe, was passiert, aber ich check's nicht, weil das auch so überhaupt gar nicht mein Bereich ist. Und aus der naiven Sichtweise glaube ich, dass es in einem Live-Betrieb bei einer Sportart, die völlig unberechenbar ist. Ja, da können inzwischen auch Programme schon Highlight-Compilations machen, ohne dass sie das Spiel sehen. Aber die Stimme und die Sprache, die, wie gesagt, eben auch so viel über eine gewisse Leidenschaft, Situationsdynamik, vielleicht Komik, Unterhaltung, Einschätzung kommt, glaube ich, dass es die Leute extrem langweilen würde, wenn im Live-Spiel jetzt auch sowas anfangen würde, wie zum Beispiel bei FIFA, wo auf bestimmte Szenen die voreingestellten Kommentatoren Dinge sagen, die sich irgendwann auch wieder wiederholen.
Ja, so wie in FIFA quasi, wenn dann irgendwie das Champions League Finale ist und dann der Kommentator sagt, das Freundschaftsspiel hat ja eine gewisse Brisanz. Da passt die KI in Anführungsstrichen dann auch nicht immer perfekt. Wir waren ja gerade beim Thema und ich glaube, dass KI wahrscheinlich schon so Vorarbeiten und so weiter Recherche übernehmen kann. Aber was du ja auch gesagt hast, so Live-Kommentation kommentieren, Highlights kommentieren, im Zweifel nicht so. Und da wäre mir auch die Frage, die wollte ich vorhin schon einmal stellen, aber kam irgendwie gar nicht dazu. Wir hatten jetzt ja im DFB-Pokal gerade hier SC Homburg 08, die da Darmstadt rausgekegelt haben, 3 zu 0. Das war auch das, was du vorhin meintest, so von wegen, ja, klar, bereiten wir uns vor und so weiter. Aber da ist ja wahrscheinlich schon, das Ganze ist ja auch emotional, also auch für die ist das ja wahrscheinlich was ziemlich Besonderes. Ändert sich da
die Art und Weise, wie man als Kommentator auch kommentiert, wenn plötzlich so der Underdog da so ein Ding hinlegt, wie ist das so mit den Emotionen? Verändert sich das? Ist das anders oder generell vielleicht auch, wenn die Champions League, das Champions League Finale kommentiert wird? Was macht das so mit Emotionen?
Ich glaube, klar, spannende Spielverläufe und so tragen immer dazu bei, dass man selber irgendwie vielleicht auch mehr mitfiebert und dadurch auch irgendwie noch energetischer kommentiert. Darf aber auch nicht zu viel sein, weil man trotzdem ja auch in der Rolle bleiben soll, dass man das noch irgendwie begleiten kann, ohne zu overpacen. In dem Sinne. Was ich gemerkt habe bei mir, was einen krassen Unterschied ausmacht, ob ich in einem Raum sitze und ein Spiel kommentiere, was ich natürlich viel mache, gerade bei den Spielen in Italien, oder ob ich bei einem Bundesligaspiel im Stadion sitze, wo 50.000 Leute um einen rum sind, weil das ist einfach so, der Mensch hat auch eine Aura, manche Leute wollen auch gar nicht, im Aufzug fühlen sie sich voll unwohl, wenn jemand einem zu nahe kommt, und es macht was körperlich mit einem, wenn viele Menschen auf einem Ort sind. Kennt man vielleicht auch vom Chor, Schulorchester, Pausenhof. Es gibt irgendeine Dynamik und von der lässt man sich anstecken. Aber auf eine gute Art und Weise, wie ich finde. Also mich hat das immer positiv angetrieben. Führt vielleicht dazu, dass man manchmal sogar im Stadion, wenn da gute Stimmung ist, eine 0-0 besser findet, als wenn man auf der Couch sitzen würde.
Und wie ist es bei dir persönlich gewesen? Hattest du irgendeinen krassen Moment, vielleicht wo du so ein Spiel kommentiert hast, wo deine Lieblingsmannschaft oder so gut gespielt hat und irgendwie weitergekommen ist? Oder machst du, ich weiß nicht, Spiele, also kommentierst du Spiele, wo deine Lieblingsmannschaft spielt, zum Beispiel gar nicht? Also sagst du dann persönlich, okay, das möchte ich gar nicht. Wie ist es da? Erstens, im Moment, und dann zweitens, kommentierst du überhaupt Spiele, wo du ganz emotional wirst?
Doch emotional schon, weil ich mich schon mitreißen lassen kann von der Sportart einfach, weil ich sie sehr gerne mag. Ich merke das immer wieder. Also ich bin oft gelangweilt von dem ganzen Drumherum. Jetzt hier siehe Harry Kane. Es hat mich absolut krass gelangweilt, was da für eine Geschichte draus gemacht worden ist. Aber in dem Moment, wo der Schiri anpfeift und dann da irgendwie der Ball rollt, finde ich das immer noch eine geile Sportart. Egal was ist mit Millionen und Saudi-Arabien, what else. Ich mag Fußball sehr gerne, deswegen werde ich da dann auch emotional. Meine Lieblingsmannschaft kommentieren würde und will ich nicht. Ich glaube zwar, dass ich es könnte. Ich habe ab und an schon Highlights von der kommentiert und da wird mir eher nachgesagt, dass ich mit der kritischer bin als andere. Zum einen, weil ich sie auch kritisch sehe. Zum anderen, weil ich mir wahrscheinlich unterbewusst nicht den Vorwurf anhören will, dass ich die Vereinsbrille aufhabe. Ich habe ab und an schon Interviews gemacht bei Spielen meiner Lieblingsmannschaft, aber kommentieren würde ich es nicht, weil man eben als Kommentator so krass im Fokus steht, wir haben vorhin gesagt, mit Instagram etc. pp. Und das finden die Leute raus und dann machst du dich angreifbar und die Leute denken ja auch irgendwie, wenn ich Augsburg gegen Hertha BSC kommentiere, dass ich Hertha-Fan bin, nur weil ich irgendwie einmal was Falsches gesagt habe. Also würde ich sozusagen, das würde ich umgehen wollen, auch wenn ich gesagt habe, man soll einen Fick drauf geben, was andere Leute denken. Aber ich meine, manchmal kann man ja selber bestimmten Problemen schon im Vorhinein aus dem Weg gehen. Deswegen würde ich meine Lieblingsmannschaft nicht kommentieren.
Also ich glaube, dass du das letzte Spiel von Viktoria Köln nicht so gerne kommentieren wolltest im DFB-Pokal, oder?
Empfang ist gerade ganz schlecht bei mir.
Gut, müssen wir wohl die Frage überspringen. Das war natürlich auch eine fiese, fiese Sache jetzt gerade von mir, wenn man in der ersten Runde des DFB-Pokals rausfliegt als Erstligist. Mhm. Nee, absolut, kann ich gut verstehen, was
man
du sagst.
Man kann gerne auch in der ersten Runde weiterkommen als Zweitligist.
Ich kann sehr gut auf jeden Fall verstehen, was du meinst, dass man im Zweifel nicht so sein Lieblingsteam kommentieren möchte, weil ich glaube, das ist auch so eine total menschliche Sache, dass du im Zweifel, wie du gesagt hast, aus Angst eher schlechter redest, als dass du, weil du einfach Angst hast, dass es dann am Ende ein parteiischer, keine Ahnung was. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen nochmal so zusammenzurunden, das ganze Ding. Gibt's denn irgendwie so eine Sache, wo du sagst, das willst du dann irgendwie unbedingt nochmal kommentieren, irgendeine Sportart, wo du sagst, okay, vielleicht will ich da nochmal unterwegs sein, vielleicht will ich zu irgendeinem NFL-Game vor Ort kommentieren oder Champions League-Finale in keine Ahnung was. Hast du da irgendwie so ein Ziel, wo du sagst, okay, das sollte in der Karriere schon noch passieren?
Abschließend noch zu der Lieblingsvereinsgeschichte, vor allem, weil man ja eigentlich auch angespannt ist, wenn der eigene Verein spielt. Also am liebsten, wenn ich nicht im Stadion bin, sitze ich alleine in einem Zimmer auf der Couch und keiner ist da, der mich voll labert und ich kann es einfach nur gucken und irgendwie was an die Wand werfen, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Zu den Zielen. Es gibt schon Träume und irgendwie vor, ich habe immer gesagt, so dass es irgendwie klar von vielen, die in dem Bereich anfangen zu arbeiten, immer ein Traum, Kommentator zu werden, aber es gibt viele Situationen, wo sehr viel zusammenlaufen muss und man auch Glück haben muss, dass es dann so weit kommt, weil es dann schon auch ein Privileg ist und einen nur kleinen ausgewählten Kreis. Deswegen bin ich darüber schon extrem glücklich. Jetzt lief es zuletzt ganz gut. Und ehrlicherweise, was mich super krass reizen würde, wäre mal ein Mailänder Derby live in San Siro zu kommentieren.
Aber das mit San Siro wird dann ja wahrscheinlich eher nichts mehr. Also ich glaube, sie dürfen ja nicht abreißen, aber vermutlich ja trotzdem irgendwie in dem neuen Stadion.
Ja, ich hoffe auf die italienische Lethargie, dass das dann doch nochmal 5 Jahre dauert, bis da irgendwas vorangeht. Oder was in Napoli oder etc. pp. Ich will jetzt nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich hab tatsächlich bislang noch nie im Kopf gehabt, so von wegen irgendwie mein großes Ziel ist das Champions League-Finale. Nee, aber es gibt so, klar, mal ein Champions League-Spiel im Stadion und dann Mailänder Derby. Wie gesagt, ich mag halt italienischen Fußball sehr gerne. Wenn ich da im Urlaub bin, versuche ich immer irgendwie ins Stadion zu kommen. War jetzt im Sommer mal in Florenz. Das sind irgendwie geile Orte mit ganz viel Geschichte, wo im Gemäuer noch irgendwas drinsteckt. Nicht diese 0815-Arenen, die überall hingestellt werden. Und eine Fußballbegeisterung, die da im Land herrscht. Und im Stadion meistens ein toller Schnitt, so was auch Kinder, Frauen etc. angeht. Wenn viele Leute immer denken, oh Gott, kann ich mit meinem Kind ins Stadion gehen? Das sind ja nur Verbrecher. Und selbst Italien ist ehrlicherweise schlimmer als Deutschland, aber trotzdem gehen da alle irgendwie, die ganze Familie geht hin, die Stadt lebt dann den Verein. Es ist emotional für manche, die nichts mit Fußball zu tun haben, immer ein bisschen eine Spur drüber, wo sie denken so, warum musst du jetzt bis Mittwoch schlechte Laune haben, wenn die verloren haben? Ich sage, gehört halt dazu. That's the game.
Ja, verständlich. Also ich denke, wie gesagt, es ist ein wirklich emotionaler Sport. Aber wirklich cool zu hören, also bezüglich deines Ziels. Hättest du vielleicht auch allgemein Tipps an dich persönlich oder an dein jüngeres Ich, wenn du jetzt mal so aus dieser Zukunftsperspektive, in diese Vergangenheitsperspektive gehst?
Früher nach San Siro.
Auf der einen Seite etwas Tadelndes. Ich würde sagen, mach ein bisschen mehr aus den Dingen, die dir eh schon zufliegen. Also wie gesagt, ich muss schon sagen, ich hatte viel Glück und es lief schon immer viel sehr gut. Und oft habe ich mich drauf verlassen. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr Arbeitsethos an der einen oder anderen Stelle reingesteckt hätte, wäre vielleicht das eine oder andere auch schneller oder besser gelaufen. Wobei ich jetzt insgesamt deswegen auch nicht irgendwie unglücklich bin. Das bereue ich jetzt nicht. Aber das würde ich vielleicht mal zwischendurch so in einem Satz beim Kaffee erwähnen. Du, diese Woche vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen. Nicht 3 Tage schwänzen und zum Fußball fahren. Und auf der anderen Seite würde ich meinem jüngeren Ich sagen, mehr Gelassenheit, nicht alles persönlich nehmen und sich nicht nur über das, was man nach außen in die Welt preisgibt, für Leute, die einen eigentlich gar nicht kennen, sich darüber zu definieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das sehe ich jetzt auch irgendwie familiärer Umkreis irgendwie oder bei anderen Menschen, die so die Transition, Arbeitsleben, Rente und dann geht irgendwie, bricht für die vermutlich immer alles weg. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vorher schon darüber im Klaren zu sein, dass das Leben nicht aus dem Beruf besteht, sondern dass man sich über andere Dinge definiert und andere Dinge für sein eigenes Glück integrieren muss in sein Leben.
Sehr, sehr tiefgründige Tipps. Ich glaube, das eine hast du ja gesagt, auch so ein bisschen halt die Chance beim Schopf packen, sagt man ja, glaube ich. Das andere mit dem Definieren, ich glaube auch, was ja auch wieder Social Media und so sehr mit dazu beiträgt, dieses Ganze sich über irgendwie, ich habe das und jenes zu definieren und zu sagen, ja, keine Ahnung, der hat Status, der hat keinen Status und dabei zu vergessen, dass Status eigentlich gerade nur dieser Moment jetzt gerade ist und auch mal Moment zu leben und einfach mal zu genießen und sich wertzuschätzen, was man hat, wie glücklich man sein kann und Gesundheit und blablabla, anstatt, ja, ich will jetzt das und ich habe den Porsche und ich habe die Rolex und ich bin so ein geiler Ochse und keine Ahnung was. Also es wird sich viel ja über so Dinge definiert oder ich bin hier in der Hierarchie ganz oben im Berufsleben, weil ich bin hier Konzernleiter von keine Ahnung was. Also es wird sich viel so über Dinge definiert, die es irgendwie, wo es sich gar nicht so zwingend drüber zu definieren gilt. Aber sehr, sehr, ja.
Mach doch mal zum Beispiel den Test, wenn du auf der nächsten Party oder auf irgendeinem Treffen bist, wo du neue Leute kennenlernst. Ist immer eigentlich die erste Frage, was machst du eigentlich? Und die Antwort ist immer, was man beruflich macht. Also entweder darauf mal antworten, oh, ich gehe gerne ins draußen, das mache ich gerne. Oder stell mal andersrum als erste Frage zum Beispiel, hey, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Irgendwie sowas. Verrät manchmal viel mehr über den Menschen, als was dein Beruf ist.
Ja, da hast du recht. Also tatsächlich, wenn man auch drauf achtet, sonst, also wenn man dann drüber nachdenkt, ist es tatsächlich immer so, die Leute sagen, ja, also ich bin Director of Head of so und so von XY. Und das ist immer Berufsdefinierung. Safe. Nee, aber wirklich sehr, sehr coole zwei abschließende Tipps in Anführungsstrichen. Auch sehr cool, ein in Anführungsstrichen negatives, ein positives, wobei ja beides sehr hilfreicher Tipp ist.
Geduld. Geduld.
Hattest du immer Geduld? Warst du immer geduldig?
Nein. Überhaupt nicht. Aber das macht einen dann meistens unzufrieden. Also klar, eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst und natürlich auch Ehrgeiz, aber halt in einem gesunden Maße. Aber auch mal Geduld und zwischenzeitlich mal mit dem Gegebenen zufrieden sein und nicht dann, wenn man etwas erreicht hat, sofort unzufrieden werden, weil man das Nächste nicht erreicht hat. So.
Ja, auch mal im Hier und Jetzt leben. Ja. Nee, cool. Aber hat mir persönlich sehr viel Freude bereitet, dass du hier bei uns heute, oder dass wir dich ein bisschen befragen und durchlöchern durften. Knackige Folge, glaube ich, angesprochen, viele spannende Themen angesprochen. Ich würde mal jetzt an die Zuhörer sagen, wenn es Fragen gibt, wie sie vielleicht auch Sportkommentator werden. Wir verlinken mal dein Instagram, LinkedIn für wilde Business-Anfragen, keine Ahnung, wer weiß. Wir verlinken alles. Ich denke mal, es ist in Ordnung, dass die Leute dich kontaktieren. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, Gary und du, vielleicht habt ihr beiden noch irgendwie jetzt so abschließenden Satz, abschließende Worte, wo ihr sagt, das möchte ich hier noch beitragen.
Ja, ich würde mich auch nochmal bedanken. Also wirklich coole Einblicke. Ich denke, Thema Geduld ist wirklich wichtig in jedem Beruf. Es ist natürlich ein langer Weg, wenn man erfolgreich werden möchte und wie gesagt, also wirklich coole Einblicke. Danke dir nochmal von meiner Seite.
Sehr gerne, war super angenehm. Ich hoffe, Gary, dass du mich kontaktierst, wenn du jemanden für deine App brauchst, um irgendwelche Sätze einzusprechen.
Das mache ich.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe schon eigentlich das meiste gesagt. Irgendwie einen schlauen Kalenderspruch habe ich jetzt nicht mehr. Achtet auf euch. Und auf die Leute, die euch wichtig sind.